Liebe Schwestern und Brüder, es ist ganz schön, wieder einmal hier zu sein. Der Jahrestakt hat sich bewährt. Liebe Schwestern und Brüder, im Kalender mindestens der westlichen Christenheit geht heute die Weihnachtszeit in ihre letzte Woche. Hui, und so lange habe ich schon den Weihnachtsbaum aus dem Haus geworfen, mag jemand denken. Na, so lange ist es nicht her. Aber heute, letzte Woche Weihnachten. Ostern liegt sehr früh dieses Jahr, deswegen ist das so. Und ich habe seit vielen Jahren den Eindruck, dass Jesu Parabel, Jesu Bildwort vom verlorenen Sohn eine Weihnachtsrede ist. Eine Weihnachtsrede. Von daher freue ich mich heute zusammen mit Ihnen, mit euch, über diesen Abschnitt aus Lukas 15 nachzudenken und zu sehen, welch religiöser Sinn in ihm in unser Leben treten möchte, wonach wir uns ausstrecken, wofür wir gebetet haben. Der verlorene Sohn, eine Weihnachtsrede? Warum? Nun, weil Weihnachten neben aller Anbetung, die darin steckt, für mich, wenn ich in die Breite gucke, heute mehr und mehr ein Bußfest wird. Das ist auch gut so. Doch das alles muss ich erklären, das geht zu fix so. Das ist ein Weg und Gott segne unseren Weg, den wir machen. Führen wir uns zunächst noch einmal vor Augen, was erzählt wird. Einen Rahmen schenkt uns Lukas unmittelbar nicht für Jesu Bildrede. Es geht gleich los. Martin, du hast auch gleich losgelesen, nicht? Ab Vers 11. Ein Vater, zwei Söhne. Später noch ein Grüppchen Knechte. Und genannt werden die Freunde des älteren Sohnes und ein Bürger des Landes. Das ist es schon. Übersichtliches Personal in unserer Geschichte. Aber was daraus wird, das ist ganz großartig. Nun, nach altjüdischem Erbrecht geschieht nichts Verwerfliches zunächst. Wenn der Jüngere sagt, gib mir mein Erbe. Denn der älteste Sohn bekommt 2/3 des Vermögens. So steht es auch im 5. Mosebuch, 21. Kapitel, Vers 17. Ein bisschen um die Ecke gelesen, aber immerhin da steht's. Egal wie viele Stammhalter also eine Familie hatte, unter diesen teilt sich das übrige Drittel auf. Und zudem obliegt es dem Ältesten, den Besitz, den Betrieb, das Haus weiterzuführen und die Eltern eben zu versorgen. Deswegen wahrscheinlich auch so viel von den Gütern. Es ist nur richtig also und in gar keiner Weise vorlaut oder raffzahnig, dass der Jüngere um sein Erbteil bittet. Er muss fort und sich eine Existenz aufbauen. Das macht er. Doch dort wo er hingeht, da geht es schief. Also nicht der Staat ist verkorkst, sondern das, was daraus wird, aus dem Experiment der Freiheit und auf eigene Füße kommen. Die Probleme beginnen. Er bringt sein Starterpaket, so würde man das heute vielleicht nennen, marktförmig durch. Die biblische Sprache ist hier ganz dezent, auch in der Lesung, wie wir sie hörten. Doch wussten die Leserinnen früher ganz genau, was wohl als ziemlicher Schweinkram zu diesem Verarmen geführt hat. Das ist durch die Blume gesagt. Später wird es derber. Wir hören weiter vom Verdingen als Schweinehirt in ohnehin schlecht gewordenen Zeiten. Wir hören von Hunger und von der Lust, diesen mit Schweinefutter zu stillen, weil die durch den Herrn zugedachte Kost eben nicht reichte und niemandem gab ihm eben das Schweinefutter. Und dann das Selbstgespräch des Bußfertigen. Dann ging er in sich, so hieß es in unserer Lesung. Dann das Selbstgespräch, auf das wir noch sehr viel näher kommen werden, was wir noch sehr viel näher abklopfen. Dann gibt es den Aufbruch nach Hause, und zwar nicht in der Absicht, als Sohn anerkannt zu werden, wie zuvor. Es kommt zur Willkommensszene. Der Vater, ganz zart ist das beschrieben, der Vater schneidet seinem zerlumpten Sohn weise das Wort ab, lässt ihn überhaupt nicht ausreden, lässt ihn einkleiden. Man feiert. Das Festmahl ist fast um, schon geht es zum Tanz über. Da kommt der Ältere, erfährt, was geschehen ist, ist sauer und will nicht hineingehen. Und das ist wieder brillant geschildert. Da kann man ganz lange drin spazieren gehen. Zwar gibt er noch den selbstverschuldeten Grund an, des Verarmens des kleinen Bruders, jetzt aber weniger dezent. Er geht den Vater an und nennt den anderen eben nicht mehr seinen Bruder. Das ist großartig. Ne? Nun ist dieser, dein Sohn ist gekommen. Und weiter hören wir nichts. Wir hören nicht, wie der Konflikt sich löst, ob er schließlich doch noch reingelockt wird ins Haus und mitfeiert, ob er geht, wissen wir nicht. Und das ist ganz richtig so, denn das, was Jesus mit seiner Parabel, mit seinem Bildwort zunächst besprechen will und was Lukas auch so aufbewahrt hat, das ist zum Zeitpunkt der Rede selbst auch ungelöst. Und da sind wir schon bei der Frage, wem Jesus das alles erzählt. Lasst uns dem Lukas-Evangelium vertrauen an der Stelle. Die drei Bildreden im 15. Kapitel, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen oder die verlorene Münze, wer keinen Groschen mehr kennt, und der verlorene Sohn, die gelten den Pharisäern und Schriftgelehrten, also den religiösen Fachleuten. Das steht klipp und klar in Kapitel 15, den ersten zwei Versen. Zöllner und Sünder suchen Jesu Nähe, der lässt sich von ihnen ebenso einladen, wie er sie eben auch einlädt, hält Gemeinschaft und er lässt sich von ihnen ebenso einladen, wie er sich eben auch von den Schriftkundigen und Pharisäern einladen lässt. Kurz, die Fachleute murren, finden das nicht richtig. Der übertritt das Gesetz. Der macht sich unrein, er teilt Zeit, Zuwendung, Tischgemeinschaft mit diesem Pack. Jetzt folgen zwei Verteidigungen. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen. Und in unserer Geschichte, Nummer 3 sozusagen, vom verlorenen Sohn, geht Jesus zum Angriff über. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die religiösen Fachleute, werden selber in die Bildrede einbezogen. Sie sind der ältere Bruder. Sie sind der ältere Bruder. Jesus schreibt hier der religiösen Fachwelt ins Stammbuch, was jeder in den Heiligen Schriften selber hätte finden können. Gott unterläuft aus Liebe alle Regeln, aber er tut das. Und seines, unsere Spielregeln der Freiheit, die wir haben, als Kirchen, als Gottesvolk. Er setzt sich über Schuld hinweg und zieht Menschen in seine Nähe. Und damit ist auch gesagt, dass diejenigen, die sich von Gottes Wesen durchdrungen wissen dürfen, bitte keine andere Haltung an den Tag zu legen haben als genau diese. Den Nächsten, wie es so schön heißt beim Jesaja, sein Herz finden zu lassen. Jesus bringt hier rein gar nichts Neues, das ist sehr wichtig, um sich keine falschen Abgrenzungen zu eigen zu machen, an dieser Stelle. Es gibt ganz viele Bibelorte, wo Gott gemalt und bekannt wird als der, der vergibt. Wieder alles Kalkül, wieder alles Rechnen, wieder alles bessere Fachwissen von uns Menschen, alles gerecht wähnen. Blicken wir nur bei Hesekiel ins 18. Kapitel oder ins 33. Schauen wir nach in den Psalmen, Psalm 51, Psalm 103. Kann ich alle gerne hier lassen, die Stellen. Micha, Jesaja, Daniel, Hosea. Also bitte nicht den verlorenen Sohn falsch einordnen. Seine Parallelstelle ist bei Matthäus Jesu Wort über die beiden ungleichen Söhne, wo der eine sagt, nee, mach ich nicht, das, was du von mir willst, lieber Vater, und mach's dann doch. Und der andere sagt, mach ich und mach's dann nicht. Und die Fachleute gefragt werden, wer ist denn am nächsten dran an Gottes Willen? Und sie antworten richtig und verhalten sich doch falsch. Und doch, liebe Schwestern und Brüder, auch wenn das Jesu Wort war, um zu sagen, na, seid mal nicht so fachleutig, ihr Fachleute, das müssen auch wir uns anziehen, die wir uns auskennen in der Bibel, lässt sich für unser eigenes Verhältnis zu Gott und Christus etwas ganz Entscheidendes finden in diesem Bildwort vom verlorenen Sohn. In der zarten Schilderung nämlich liegt etwas beschlossen, das geeignet ist, ein ganz evangelisches Profil in unser Herz und in unseren Sinn zu heben. Evangelisch sind wir, weil wir dem Evangelium trauen. Es ist nämlich genau das der Moment der Buße des Sohnes, wie sie beschrieben wird. Da ist nämlich zunächst Schmerz. Schmerz, da merkt einer, wie falsch alles gewesen ist. Und da tritt vor Augen, ich habe mich versündigt. Da ist Schmerz. Schmerz, die Regeln gebrochen zu haben, die ganz tief drin stecken. Nicht irgendwelche Gesetzchen, die Regeln. Martin Luther sagt dazu, als er schon etwas größer ist, 1537, dass eben dies das erste Stück der Buße sei, das erste Stück. Und in der Tat, beim Sohn im Elend ist ja noch viel mehr. Da ist Schmerz und Schuldbewusstsein, aber da ist auch eben als zweites ein Entschluss. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Luther nennt das den guten Vorsatz und er hat eine andere Quelle als das erste. Ich möchte uns das mal lesen. Das erste Stück der Buße, nämlich der Schmerz, kommt aus dem Gesetz, den Regeln, die du gebrochen hast, allein. Das andere Stück, nämlich der gute Vorsatz, der kann nicht aus diesen Regeln, dem Gesetz, kommen. Denn der Mensch, der vor dem Angesicht der Sünde, seiner Schuld erschrickt, der kann gar keinen guten Vorsatz fassen aus seinen Kräften. Denn selbst der, der ruhig und sicher ist, der kriegt's nicht hin, der vermag's nicht. Sondern er fällt von der Kraft der Sünde bestürzt und niedergeschlagen in Verzweiflung und Hass gegen Gott oder sich selbst oder er fährt, wie die Schrift sagt, nieder zur Hölle. Die Buße, die allein aus dem Gesetz und der Übertretung und dem Schmerz ist, ist nur das halbe Teil oder nur der Anfang. Ihr mangelt der gute Vorsatz. Darum muss zum Gesetz Verheißung dazu kommen oder das Evangelium, welches das erschrockene Gewissen sicher macht und aufrichtet, dass es eben den Vorsatz fasst. Also da ist etwas drin, was wir selber nicht machen können, was auf uns zukommt, uns zieht. Das ist eine ganz feine Analyse, die wir da hören. Da, wo nicht Gottes gute Gnade sich einschiebt, bleibt es beim Selbsthass oder Gotteshass. Das können wir ganz oft beobachten. Und bei allen Sündenbockspielchen, die können wir auch ganz oft beobachten. War ich gar nicht. War doch das da oder der da oder schlechte Voraussetzungen. Buße ist unglaublich anfällig, weil sich uns selber nichts verbirgt aus uns selbst. Wir können das nicht machen wie ein Handstand. Oder einen Kuchen backen. Da kommen wir gleich noch einmal darauf zurück. Doch ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass Jesu Parabel vom verlorenen Sohn die neidischen Religionsexperten, und das sind wir ja bisweilen auch, in die Schranken weist. Ich habe gesagt, dass ich dieses Bildwort, das genau das tut, für eine Weihnachtsrede halte. Weil ich finde, dass Weihnachten immer öfter das Gepräge eines Bußfestes annimmt. Also, überlegt nochmal gemeinsam mit mir, wie ist denn das zu Weihnachten? Was nimmst du wahr? Alles ist festlich. Einmal im Jahr ist kollektive Pause in der gesamten Gesellschaft. Das ist die letzte Unterbrechung, die wir haben in unserem Land. Das macht es ganz eigentümlich, so ab 14 Uhr, Heiligabend. Da ist Glanz und da sind Erinnerungen vielleicht. Da ist ganz viel Behutsamkeit. Da sind die rappelvollen Kirchen. Und da dämmert's. Wow. Weihnachten. Das ist der Beginn. Das ist doch der Beginn der Möglichkeit, wirklich Mensch zu sein. All dieser ganze Statusmist wie weggekegelt durch dieses Fest, durch dieses Krippenkind, diese Ohnmacht. Und da ist er dann, der Hunger nach Gott. Da ist ganz tiefes Gebet und die Vorahnung bei ganz, ganz vielen. Ich werde das alles mit den Kugeln und den Schwibbögen wohl dann doch wieder für 12 Monate wegpacken und mich hineingeben in das härter, schneller, lauter, besser. Das ist alles da, weil wir uns kennen. Ich werde, wie so oft, meine Lebensenergie durchbringen mit Prassen. Schmerz. Es kommt Weihnachten hoch, das weiß ich von ganz vielen. Weihnachten ist damit ein Bußfest. Es malt sich ja so vielen, eben wie es genau anders gehen könnte mit Gott, in Gottes Welt. Gott zieht durch das Schöne in die Buße. Auch das ist ein Gedanke Luthers. Und wenn das so gelingen darf, dann Gnade sei Gott, wem das so gelingen darf. Aber diese Gnade Gottes ist eine freie Gnade. Du hast selber keine Verfahrensgarantie. Wenn du merkst, da ging etwas schief, dann ist da der Schmerz. Und dann habe die Spannung, dass du warten kannst. Denn du bist erlöst. Aber manchmal ist da eine ziemliche Spannung. Es gibt keine Verfahrensgarantie. Es gibt kein verlorenes Sohn-Abo, dass das fix geht. Wir wissen auch gar nicht, wie lange das gedauert hat bei Lukas. Im 15. Kapitel gibt es keine Zeitangaben. Und wie lange er da gesessen hat und Hunger auf Schoten hatte und bis er losgegangen ist. Aber es gibt diesen geheimnisvollen Mut, den geheimnisvollen Mut der Christen, diesen Mut, der Jesu Züge trägt, welcher auch sonst, wo ich mich in die Mitte werfe, ohne zu wissen, ob mein Schmerz über Schuldversagen oder daneben benehmen oder mein Schmerz über diese dauernde Selbstbestimmung in Selbst- oder Gotteshass kippen wird oder eben mich Gott in die Arme schiebt. Mit Garantien wäre der Glaube flach und wie könnten sie auch aussehen? So wird Glaube in dieser Reue, in diesem Moment der Buße, und ich glaube, den kennst du, genau wie ich, zum absoluten Glauben. Dieser Glaube sagt ja, wir wissen gar nicht wie, obwohl es keine uns wirklich zugängliche Macht gibt, die wir lenken können. Nichts, was wir haben oder der Schuld entgegensetzen können oder die Schuld wegmachen können damit. Kein großes Radiergummi. Haben wir nicht. Diese mutige Umkehr gründet in dem Gott, der erscheint, wenn uns in diesen tiefen Momenten Gott selbst in der Angst und des Zweifels untergegangen ist, dann ist er da. Buße lernen, das ist immer wieder dran. Zum Ende der Weihnachtszeit ist es vielleicht leichter, weil das ist Fest, wenn ich es mir so einmal ansehe, eine gute Brücke ist, ein guter Einstieg. Buße zulassen, neben mir, das ist umso mehr dran, aber ganz zentral bei mir selber. Seine Doppelbotschaft aus Lukas 15. Und von dieser Buße, die eine Haltung sein kann für ein ganzes Leben, da zeugt ein Lied, das habe ich mitgebracht, ein Lied, was wir in Stefani oder besser in St. Annen in der anderen Christnacht im Gebet immer wieder eingesungen haben. Dieses Lied hat das Zeug zum evangelischen Bußlied, weil es bis an die Grenze rangeht und dann wartet. Und gibt selber ein Zeugnis für Gott, der gefunden hat, finde ich. Es ist ein Lied, vielleicht nicht aus den Charts, aber es ist in jedem Falle ein populärer Song. Philipp Poisel, von dem der Song stammt, hat ihn ganz anders gemeint, nur das ist mir vollkommen egal. Also Einübung in die Bußhaltung. ist aber lieber nicht. Versteck mich, wo du mich nicht findest, damit auch du mich mal vermisst. Hab mich seit Wochen nicht gemeldet und frag mich ständig, wo du bist. Ich will, dass du weißt, ich hab dich immer noch lieb. Und dass es am Ende auch keinen anderen gibt, der mich so vollendet. Zeig dir, dass ich dich nicht brauche und dass ich gehen kann, wann ich will. Weißt du eigentlich, wie viel ich rauche, seitdem du weg bist? Und wenn du mich fragst, dann bleibe ich still. Ich will nur, dass du weißt, ich hab dich immer noch lieb. Und dass es am Ende auch keinen anderen gibt, der mich so vollendet. Ich will nur, dass du weißt, ich hab dich immer noch lieb. Und dass es am Ende auch keinen anderen gibt, der mich so vollendet. Der mich so Und so sei es. Üben wir die Buße. Gott fängt uns auf. Amen.